The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe des Ego FM Talk Radios. Wer den Fernseher anschaltet und einen Kerl mit einem karierten Koffer und grüner Tarnjacke sieht, der Menschen ab und zu mal seltsame Fragen stellt, das ist Dennis Gastmann. Und die meisten, die dürften ihn wahrscheinlich kennen, ihn, der mit ungefähr 80.000 Fragen um die Welt reiste und immer noch reist, mit Zuschauerfragen, egal ob woran starb das Tote Meer, wie schön ist Panama oder gibt es noch Nazis in Argentinien, macht er sich tapfer auf den Weg, um Antworten zu finden. In seinem aktuellen Buch, Der blaue Lampignon, erzählt er einfach mal von seinen ganz vielen wunderschönen abenteuerlichen Reisen und ein paar kriegen wir vielleicht heute davon auch zu hören. Dennis Gastmann, grüß dich, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Freut mich auch sehr, grüß dich, danke für die Einladung.
Dennis, du kommst ursprünglich, ich sag mal, aus dem beschaulichen Osnabrück. Ich war dort noch nie, kann mir aber gut vorstellen, dass es da sehr schön ist.
Das unentdeckte Osnabrück, das ist in jedem Fall immer eine Reise wert. Ein wunderbarer Ort, überschaulich, das stimmt schon, an dem man toll aufwachsen kann, eine leuchtende, herrliche Kindheit erlebt, indem du mit dem Fahrrad überall hinkommst. Ab und zu haben wir sogar Profifußball, eine pittoreske Altstadt, auch wenn manche sagen, drumherum sieht's eher aus wie in Hannover und anderswo, und ein fantastisches Land, auf dem man Schinkenbrot essen kann.
Mhm. Du bist nämlich quasi in Stadt und Land aufgewachsen. Du bist sowas dazwischen, würde ich mal behaupten, bei der Mutter in Osnabrück und teilweise auch bei den Großeltern auf einem Bauernhof auf dem Land. Was macht das für ein Kind, das so quasi in, ich sag mal, zwei Welten aufwachsen darf?
Viele schöne Erinnerungen. Die, vielleicht verklärt man das auch, aber es war tatsächlich so, dass ich in der Woche die Stadt hatte und bisweilen am Wochenende dann einen Ort mit Schafen und ich erinnere noch Schweine in den ersten Jahren, Apfelbäume. Mein Opa hatte ein eigenes Waldstück, den ich dann erkundet habe, also da Abenteuer erleben durfte. Da gab es an einer lichten Stelle stand so eine Säule. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Kriegsdenkmal, weil ich weiß bis heute nicht, zwar unter uns Kindern immer so sagenumwoben, an anderer Stelle wuchs Bärlauch und dann gab es, ja, das ist vielleicht sinnbildlich für die Zeit, es waren nur 70er, 80er Jahre noch diese großen Bombentrichter im Wald. Das heißt, wir Kinder sind dahin mit Fahrrädern und sind in diesen Trichtern immer im Kreis gefahren. Also haben versucht, da so an der Bombentrichterwand entlang zu fahren. Mit der Zeit verschwanden dann diese Löcher. Und wir glauben, die Landwirte haben da das eine oder andere dabei verklappt.
Mhm. Du warst als Kind, habe ich gelesen, schon sehr, sehr wissensbegierig. Was denkst du so im Nachgang, woher kam das Interesse für die große, weite Welt damals schon?
Es ist irgendwie tief in mir angelegt, dass ich tatsächlich berüchtigt war für meine Fragen. Und ich habe jetzt selbst einen Sohn und merke, dass ich das irgendwie weiter verpflanzt hat. Es gibt Tagen, da beantworte ich 100 Fragen und fühle mich an meine eigene Kindheit erinnern. Meine Mutter nannte mich immer den Trichter. Weil da ging alles rein und immer noch mehr. Also woher das kam, manche sagen, weil Osnabrück klein ist und egal in welcher Richtung man Osnabrück verlässt, da beginnt immer die große, weite Welt. Mhm. Das sind böse Zungen, die das behaupten, aber ein bisschen was stimmt auch, ja. Mhm.
Ich habe auch gelesen, dass du eigentlich Schauspieler werden wolltest. Wenn man sich jetzt mal so da hineinkniet in diesen Gedanken, wer weiß, wo du heute gelandet wärst, wenn deine Oma nicht gewesen wäre. Die hat nämlich gesagt, du, also mach doch lieber irgendwie was Anständigeres, werd doch Journalist. Das ist so ähnlich,
das
hat
ist
sie
viel
gesagt.
Und
sicherer.
Ja, das ist so ähnlich, aber viel sicherer, sagte sie. Genau, fataler Satz eigentlich. Little did she know, welchen Gang der Journalismus so gehen würde und wie schwierig es bisweilen sein kann. Printjournalisten wissen das und Journalistinnen am ehesten. Öffentlich-rechtliche Fernsehjournalisten haben es dann noch vergleichsweise gut, überhaupt einen Euro damit zu verdienen. Mhm. Aber es ist auch eine Kunstform. Es ist eine, in der du immer hinter die Kulissen schauen kannst, auf jeden Fall deine Abenteuer erlebst, einschneidende Erfahrungen machst. Als ich angefangen habe beim Norddeutschen Rundfunk, war das vor über 20 Jahren, eine der ersten Reportagen, die ich machte, sollte eigentlich um einen Krabbenkutter gehen, irgendwo in Büsum. Aber als ich dann im Hafen stand, kamen die Fischer auf mich zugerannt und meinten, sie müssen fahren, sie müssen in die Felder fahren, sie müssen in die Richtung fahren, weil es waren zwei Tornados abgestürzt. Das hatten die von See aus gesehen und plötzlich landete ich mitten, ja, auf einem freien Feld, wo zwei Maschinen brannten und Bundeswehr, Feuerwehr, Polizei versuchten, die Lage zu managen. Und ich als junger Reporter von Anfang 20 sollte auf einmal umschwenken von einem fast trutschigen, auf jeden Fall altmodischen Ortsporträt von Büsum zu aktueller Berichterstattung. Also jeder Tag ist eine Herausforderung, jeder Tag ist ein großes Abenteuer, deswegen ist es ein sehr erfüllender Job.
Mhm. Du scheinst von deiner Oma auch sehr viel gehalten zu haben, denn du hast dich an ihren Rat gehalten. Du hast dann ja wirklich auch Politik und Journalistik studiert in Hamburg. Den NDE hast du gerade angesprochen, dann ging es irgendwann zum Fernsehen und in den Nullerjahren habe ich gesehen, es gibt sehr witzige YouTube-Videos, ich weiß nicht, ob du es weißt, über deine ersten Reisen und zwar erstmal hier im Inland, quer durch Deutschland, also quasi von Osnabrück aus ging es quer durchs Land. War das für dich damals so ein erstes Vorfühlen, wie sich es vielleicht am Ende anfühlt, mit so einer Kamera fremde Orte zu erkunden?
Ich würde sagen, ja. Das waren, und das habe ich wirklich geliebt, waren die ersten Reportagen, das waren sozusagen Reportagen aus fremden Welten auf dem norddeutschen Land. Also ich mag und schätze die Provinz, ich liebe die norddeutschen Dörfer und deren Schnottrigkeit. Im Gegensatz zum Süden kann es dir passieren, dass du eine Frage stellst und bekommst nur ein Jo oder ein Nein oder so ein Tach oder ein Moin. Es ist kein Klischee, dass wir erstmal dazu neigen, wortkarg zu sein und mit der Zeit dann so auftauen, dann aber umso verbindlicher werden zu können. Und diese Filme aus irgendwelchen Teeküchen oder Kaffeeküchen auf Bauernhöfen mit einer Kohlbäuerin, Wilma Brunkhorst, weiß ich noch, die sagt, ja, du bummelst jetzt um die Welt. Das heißt, ja, ich darf um die Welt bummeln, ich gehe zum Auslandsmagazin, ich darf die Welt sehen. Ja, dann bummel mal, sagte sie. Das war ihr einziger Kommentar. Und dann erzählte sie mir, wie weit sie gereist war. Und sie hatte der Liebe wegen ihren Heimatort verlassen, Siefern. Und ich fragte, wie weit ist das denn entfernt? Sie war, oh ja, so 1,5 Kilometer. Also das war ihre Reiseerfahrung und irgendwie typisch für uns Norddeutsche. Das war ein Anfang und da habe ich meine Erfahrung gemacht und ich habe jeden Leuchtturm und jeden Deich geliebt.
Und wie es so oft ist, aus einer Bierlaune heraus entstand dann die Idee mit den 80.000 Fragen rund um die Welt, für die du übrigens gleich zweimal für den Grimme-Preis nominiert wurdest, das nur so nebenher. Und in dieser Filmreihe hast du versucht, vor Ort die großen Fragen der Menschheit zu beantworten, auch die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann man sich das denn genau vorstellen? Fährt man da einfach mal los und schaut, was man so vor die Linse bekommt? Oder hat man sich da im Vorfeld auch ein bisschen drauf vorbereitet?
Ja, also heute kann ich es ja sagen. Mal so, mal so. Im Tiefen meines Herzens bin ich recht deutsch. Ich möchte alles kontrollieren, alles planen. Ich möchte wie auf Schienen durch das Ausland fahren und ganz genau wissen, ich treffe morgens an der koreanischen Grenze einen Südkoreaner, der Familie in Nordkorea hat und sie seit 40 Jahren vermisst. Dann treffe ich mittags eine südkoreanische Autorin, die sich kritisch mit dem Verhältnis Nord und Süd auseinandersetzt. Und am Nachmittag habe ich dann ein seriöses Gespräch und ein tiefgehendes Gespräch mit dem koreanischen Wiedervereinigungsministerium. Die Realität sieht häufig völlig anders aus. Also du fährst dorthin und die Autorin, mit der du dich verabredet hast, so ist es mir tatsächlich ergangen, erweist sich als sehr klug, sehr eloquent, aber auch wahnsinnig aufgeregt, raucht und rennt irgendwann aus dem Interview heraus. Im Wiedervereinigungsministerium entsteht eine seltsame Spannung, die vielleicht auch wegen dieser grünen Jacke, die ich immer trug, bestand. Irgendwann habe ich erklärt, es ist keine Respektlosigkeit. Ich hätte einen Anzug anziehen sollen, aber so kennt man mich in Deutschland. Und der koreanische, ich weiß nicht, ob es der Wiedervereinigungsminister war, zumindest ein Referent, erzählte irgendwann, es gibt ein koreanisches Lied der Wiedervereinigung, das jedes Kind kennt. Und ich meinte, aus dem Reflex heraus, könnten Sie das vielleicht mal singen? Dieser Herr war peinlich berührt und weil er aber sein Gesicht verlieren würde, wenn er im Gast diesen Wunsch abschlagen würde, fing er dann an, dieses Kinderlied zu singen. Das war ein Moment, in dem sich dann dieses komplette Gespräch löste und die Atmosphäre plötzlich herzlich, euphorisch und sehr witzig wurde. Also in einem großen Gelächter löste sich das. Und statt der Ideen, die ich mir vorher gemacht hatte, entstand ein völlig neuer Film. Also manchmal gehe ich sehr planvoll vor, merke, der Plan stürzt ein. Es gibt Momente, da habe ich vielleicht keine Zeit gehabt, da habe ich überhaupt keinen Plan oder keine Ahnung oder niemanden erreicht. Und dann ist es dem Zufall überlassen, was auch noch umso schöner werden kann, wenn du gezwungen bist, dass die Geschichte dich findet.
Und manchmal spielt vielleicht auch ein bisschen die Mitte, so das Bauchgefühl auch eine Rolle, könnte ich mir vorstellen.
Ja, auch das Gefühl, dass all das, was du dir so schön in Deutschland am Schreibtisch überlegt hast, dort, wo du bist, auf Madagaskar oder in Kalifornien, überhaupt keine Rolle spielt. Also, dass das nicht die Geschichte ist, der du gehen solltest. Selbst manchmal, wenn du die mit deiner Redaktion abgesprochen hast, bin ich dann doch eher dazu gegangen, die Geschichte wegzuschmeißen und eine neue, vielleicht wahrere Geschichte zu finden.
Diese wunderbare Geschichte in einer russischen Sauna, war die im Vorfeld abgesprochen, geplant oder kam die durch Zufall zustande?
Das ergab sich so. Also ich reiste mit der Frage und die kam von Publikum des Norddeutschen Rundfunks. Wie voll sind 1000 Russen? Die war natürlich komödiantisch gemeint. Und meine Aufgabe als Reporter war es, eine Antwort zu finden, die irgendeinen tieferen Sinn ergibt. Also wollte ich über den Alkoholismus vornehmlich des russischen Mannes berichten, der, damals war das so und heute vermutlich immer noch so, den Statistiken nach nicht viel älter als 57, 58 Jahre wurde, vor allem durch Alkoholismus. Damit es aber nicht alles so traurig ist, begann das Ganze mit einem herrlichen Besäufnis und zunächst einem Saunagang bei der Familie des Übersetzers. Also das waren Freunde der Familie des Übersetzers und ein Oleg, der mir auf zauberhafte Weise erklärt, wie man in Russland richtig trinkt. Er verabreichte mir unter kontrollierten Bedingungen Wodka, sagte, wenn das Fläschchen erstmal offen ist, das ist wichtig in Russland, dann trinkst du es bis zum Boden, da gibt's nichts, aber nichts anderes zwischendurch, kein Wein, kein Bier und immer neutralisieren, indem du auf eine eingelegte Gurke oder eine Knoblauchzehe beißt. Er gab mir also den ersten Wodka, sah mein verzerrtes Gesicht, dann musste ich in eine Knoblauchzehe beißen, er meinte, ja, so ist es, der erste Wodka ist wie ein Pfahl, der trifft dich hart und der zweite ist wie ein Falke. Der geht so durch. Aber der dritte, das wirst du sehen, ist wie Vögelchen, wie kleine Schmetterlinge, als würde der liebe Gott mit barfuß über deine Eingeweide marschieren.
Und so endete der Beitrag dann in einem gehörigen Wodka-Konsum für die Zuschauerinnen und Zuschauer, aber denke ich, sehr, sehr unterhaltsam am Ende.
Zumal ich auch einiges gelernt habe und das Publikum damit auch. Also er sagte, du brauchst einen Grund, um Alkohol zu trinken. Das ist ja auch sehr weise. Also trink niemals ohne Grund. Du brauchst einen Grund. Zum Beispiel trink auf das Aufstehen oder darauf, dass du müde bist. Trink darauf, dass du Arbeit hast oder dass du von der Arbeit nach Hause gekommen bist. Trink darauf, dass die Sonne scheint. Trink darauf, dass es regnet. Trink darauf, dass du Familie hast oder trink darauf, dass du keine Familie hast. Aber wenn du keinen Grund zum Trinken findest, mein Freund, dann bist du Alkoholiker. Das muss man dazu sagen, das war unheimlich herzlich und gastfreundschaftlich. Die Familie packte wirklich alles auf dem Tisch, was sie hatten und noch mehr, bis sich der Tisch beinahe bog. Und ich denke, man muss einen Unterschied machen zwischen der russischen Bevölkerung und der nachweislich korrupten, durchtriebenen, kriminellen russischen Regierung. Dieser Film endete so tragisch. Am Ende, ich wollte in einer russischen Alkoholklinik drehen. Dort wartete der russische Geheimdienst FSB auf mich, holte mich unter einem Vorwand ab und nahm mich und meinen Kollegen dann für einen Tag lang fest. Fingerabdrücke, Verhöre, all das. Also die haben einmal die Muskeln spielen lassen, uns Angst machen wollen und dann wieder gehen lassen. Das ist ein Unterschied, ja.
Das hat dich und euch aber nicht davon abgebracht, weiter zu filmen, weiter zu drehen. Du hattest danach großes Glück, dass ein Verlag bei dir anfragte, ob du nicht einfach für sie weiterreisen wollen würdest. Stimmt es, dass du immer schon mal auch generell Bücher schreiben wolltest?
Ja, das war der Rowohlt Verlag und für mich bis heute ein Geschenk. Die legten mir ein Buch, das war mein Verleger Gunnar Schmidt vom Rowohlt Berlin Verlag, der legte mir ein Buch von Helge Timmerberg auf den Tisch, der damals bei Rowohlt war. Und das war mein Guru. Ich hatte alle Bücher von ihm gelesen. Das wusste mein heutiger Verleger nicht. Aber in dem Moment wusste ich, das ist mein Verlag. Und was ich schon länger wusste, ist, dass ich das immer machen wollte. Ich hatte Reportage in Hamburg studiert, also Journalistik, aber mich da auf das Schreiben von Erlebnisberichten, literarischen Reportagen konzentriert war, für einen Kurs beispielsweise zur Bundeswehr gegangen. Ich als Zivildienstleistender und Pazifist bin zur Bundeswehr in Hamburg, um das mal mitzumachen und zu erleben, habe darüber geschrieben und gemerkt, ja, genau das ist es, das will ich tun. Es trieb mich dann zum Fernsehen, wie das mal so ist, aber als ich das Angebot bekam, willst du nicht schreiben und weiterreisen für uns und weiterschreiben, was ich bis heute tue, wusste ich genau, ja. Also ich bin nicht so alt, ich muss nicht vor einer Kamera stehen unbedingt, aber ich liebe das Wort und liebe es zu lesen und zu schreiben.
Wenn man selbst so ein bisschen das Tor zur weiten Welt vermisst, weil man vielleicht so ein bisschen abgeschiedener lebt, dann hat man mit deinen persönlichen Reisgeschichten und deinem Buch Der blaue Lampenjunge die Möglichkeit dazu, mit dir gemeinsam durch deine Augen durch die Welt zu reisen. Stories von unterwegs. Du hast da unter anderem auch den weit entferntesten und unerreichbarsten Ort dieser Erde besucht. Du hast die Geschichte schon öfter erzählt. Ich finde sie nur so schön, dass ich sie gern hier bei uns auch nochmal hören wollen würde. Magst du mal kurz davon erzählen? Von Pitcairn Island, wenn ich es richtig ausspreche.
Pitcairn Island, ja. Also in diesem Buch, diese Geschichte habe ich schon im Atlas der unentdeckten Länder, ein anderes Buch, ausführlich beschrieben. Aber in diesem Buch gibt es viele Geschichten drumherum, vieles Unerzählte. Also damals bin ich ja vielleicht an einen Ort gereist. Man sagt, es ist der entfernteste auf diesem Planeten. Wenn du noch weiter reisen willst, musst du in eine Mondrakete steigen. Pitcairn Island ist ein Felsen mitten im Pazifischen Ozean. Wenn Sie da draußen einen Finger auf Australien legen, nehmen Sie sich eine Weltkarte, einen Finger auf Australien, einen Finger auf Chile, also die südamerikanische Küste, führen Sie die beiden Finger zusammen. Da ist nichts drumherum. Da liegt nur dieser Felsen. Der ist sehr überschaubar, 1 Meile mal 2 Meilen. Und dort leben die Urenkel und Enkelinnen der Meuterer von der Bounty. Also dorthin sind die Meuterer damals geflohen mit ihrem Schiff, haben dort gesiedelt, ihr Schiff versenkt und verbrannt, erst verbrannt und versenkt vermutlich, in der Hoffnung, man würde sie niemals finden. Und dort leben bis heute 40 Menschen, etwa in Adamstown, man sagt der kleinsten Hauptstadt der Welt, und die sterben aus, diese Leute. Das heißt, die suchen aktiv nach frischem Blut, nach Menschen, die sich entscheiden, dort zu siedeln und eine Familie zu gründen und die Tradition weiterzuführen. Wer dorthin geht, in Absprache mit dem Bürgermeister und dem Inselrat, erhält ein Grundstück, freie Pacht, so ich das verstanden habe, und ein Leben unter Palmen. Der Nachteil ist, das nächste von dort ist, man sagt, die Satellitenstation ISS, also die Raumstation, ist der nächste menschlich bewohnte Ort. Es braucht mehrere Tage, um von Tahiti, von Französisch-Polynesien aus und dann am anderen Atoll dorthin zu reisen. Damals gab es nur ein Schiff, ist glaube ich bis heute so, das nur alle 3 Monate fuhr, ein Versorgungsschiff. Und die Reise dorthin war nicht ganz günstig. Also allein diese Überfahrt kostete mich damals 5.000 Neuseeland-Dollar. Das waren ungefähr 4.000 Euro. Aber ich wollte sie unbedingt machen und kam dann mit illustren Reisenden dort an, einerseits Vogelkundler, die auf einer Sandbank ausgesetzt wurden, um die, wo nichts war, um einfach die Vogelwelt zu studieren. Und dann Millionäre und Milliardäre, die waren auch auf dem Schiff, hatten sich dort eingekauft, und deren Ziel war es schlicht, Landesgrenzen zu überschreiten. Die wollten Stempel sammeln überall auf der Welt. Und auf Pitcairn Island gibt es die blaue Mauritius unter den Reisestempeln, eine blaue Bounty mit wehenden Segeln. Es gibt einen Inselpolizisten, der besucht dich dann am ersten Morgen und drückt dir dann hochoffiziell diesen Stempel in den Pass.
Schön. Du hast mal gesagt, du bist nicht Indiana Jones, wie es viele vielleicht vermuten. Du hättest auch persönliche eigene Ängste. In welchen Momenten bekommst selbst du mal einen flauen Magen, würde mich interessieren.
Ja, das beginnt schon mit dem Reisefieber am ersten Tag vor einer Reise. Also morgen geht es für mich auf eine noch geheime Reise quer durch Europa in schwierigen Zeiten. Und ich möchte, das fühlt sich jetzt gerade fast an wie Last Chance to See. Ich möchte noch einmal unseren Kontinent in der Vielseitigkeit und all diesen leuchtenden, unterschiedlichen Kulturen erleben, bevor, so wie es jetzt im Moment scheint, alles über uns zusammenbricht. Mhm. Und heute frage ich mich, wird es glatt gehen? Komme ich da an, wo ich hin will? Die erste Station ist Paris. Werde ich überhaupt was erleben? Habe ich irgendwas, über das ich schreiben kann? Wird die Sonne scheinen? Wird es regnen? Wird jemand mit mir sprechen? Oder wird es einfach furchtbar langweilig? Die Erfahrung zeigt, es wird nie langweilig. Und es ist dann am besten, wenn es schief geht. Also wenn die Sonne scheint, wenn der Strand toll war, das Hotel und Frühstück einwandfrei du ruhig geschlafen hast, was soll ich denn dann erzählen? Aber wenn meine Nachbarn randalieren, wenn ich den Zug verpasse, wenn alles plötzlich geschlossen hat und schief geht und ich irgendwelche Möglichkeiten finden musste, herauszukommen und Menschen ansprechen muss, dann wird es richtig gut. Das sind die ersten Ängste bis hin zu den ganz großen, elementaren Ängsten. Ich habe beispielsweise meine Geschichte über das Haitauchen gemacht, weil ich schon als Kind immer Angst in der Badewanne hatte, dass da irgendwas sein könnte, wenn ich den Stöpsel öffne, dass da was rausschießt und mich beißt.
Die sogenannte Seelachophobie, glaube ich, ne?
Seelachophobie, genau. Ja. Also die krankhafte Angst vor Haien. Das hat tatsächlich geholfen, einen Tauchkurs auf Palau zu machen. Ein Inselreich, ein echtes, anerkanntes Land, in dem es die größte Haischutzzone der Welt gibt. Jacques Cousteau hat mal gesagt, es ist die schönste Unterwasserwelt, die man erleben kann auf unserem Planeten. Und es gibt dort auch die meisten Haie zu sehen, die dort komplett in Ruhe gelassen werden und auch genug zu fressen finden. Das ist die gute Nachricht. Das heißt, die interessieren sich noch weniger für Menschen als anderswo. Wenn du dann da aber tauchst, und ich habe dann meinen ersten Tauchkurs dort gemacht, bin dann irgendwann tatsächlich herabgestiegen zu den Haien, ist es ein bewegendes Erlebnis, wenn dann nicht einer, sondern Schwärme dieser Tiere sich nähern und auch ohne große Bewegungen einfach. Sie machen nicht viel. Du selbst mühst dich so ab wie eine Kartoffel unter Wasser. So ging es mir also wirklich mit all dem technischen Equipment, mit allem Möglichen beschäftigt. Und diese Tiere ganz elegant kommen näher und nah heran, prüfen dich und verschwinden dann wieder im Blau. Du weißt, sie sind noch irgendwo, aber sie sind weit verschwunden. Und das hat wirklich geholfen. Das zu verarbeiten, ja.
Da gehört aber auch enormer Mut dazu, tatsächlich, vor allem in Kindheitstagen war das ja.
Ja, also dieser Haikurs war nicht in Kindheitstagen, okay. Er war später als Reporter, okay. Aber ich fühlte mich erinnert an meine Kinder, ja. So mutig war ich dann doch nicht. Aber auch als Erwachsener, das meine ich mit Indiana Jones, der hat Angst vor Schlangen, aber sonst begibt er sich ja gern in Gefahr.
Ja.
Ich tue das auch, aber ich tut es natürlich mit den üblichen Sorgen und Ängsten, die andere auch haben. Ich weiß, aber mein Beruf ist es, Geschichten zu erzählen und spüre, wenn ich spüre, da lauert eine gute Geschichte, dann versuche ich, diese Angst zu überwinden und dahinter, und das hat Helge Timmerberg auch schon mal gesagt, dahinter wird's gut. Mhm. Er sagte geil in seinem Jargon, dahinter. Also dahinter beginnen die großen, die leuchtenden Geschichten. Mhm. Manchmal in der dunklen Gasse, manchmal auch schon in der Bar in der Ecke, in die du dich nicht hereintraust.
Du hast gerade eben schon mal die aktuelle Weltlage so ein bisschen angesprochen. Egal, wo man gerade hinzieht, gerät irgendwie alles so ein bisschen aus den Fugen. Du hast unter anderem auch die Ukraine schon mal besucht. Du warst auch in Israel, auch in palästinensischen Gebieten unterwegs, kennst die Orte, kennst auch viele Menschen dort, die du kennengelernt hast. Mich würde interessieren, Dennis, was in dir persönlich vorgeht, wenn dort auf einmal an diesen Orten ganz schreckliche Kriege stattfinden.
Das trifft dich umso mehr. Mir geht es persönlich so, wenn du dort einmal gewesen bist. Also wenn du das Essen gegessen hast, die Gastfreundschaft gespürt hast, wenn du dich mal eingelassen hast auf ein Land und die Leute und dann die Bilder siehst in Kiew oder auch in den palästinensischen Gebieten, dann geht mir das ganz besonders ans Herz. Gleichzeitig habe ich Amerika oft bereist und erkenne es noch weniger wieder als bei meinen manchmal zweifelhaften Exkursen. Also ein Beispiel, ganz anderartig, ich habe einmal den Ku Klux Klan interviewt, das ist schon 15 Jahre her. Die Knights of the Ku Klux Klan, ein natürlich furchtbar rassistisches Gespräch, wo ich irgendwann zum Höhepunkt, die zeigten mir so ein arisches Runenkreuz und ich sagte, arisch, Arier, wäre ich nicht mit blauen Augen und blonden Haaren das perfekte Mitglied für den Ku Klux Klan? Die meinten, I don't know, if you're perfect, are you gay? Ich meinte, nein, ich bin nicht schwul, aber wäre das ein Problem? Oh, das wäre ein großes Problem, Herr Gaspar. Das wäre ein sehr großes Problem. Also mit großem Selbstbewusstsein zogen die schreckliche Dinge vor. Ich fragte dann irgendwann, warum hat man sie eigentlich noch nicht verboten? Und sie sagten, Freedom of Speech. Hier darf man in Amerika immer noch sagen, was man will. Ich hielt die damals für Idioten und vor allem die Chance, dass aus daraus mal eine größere Bewegung werden könnte, für gleich null. Heute siehst du, ich habe völlig falsch gedacht. Diese Kräfte, solche Kräfte in extremer Weise und auch weniger extremer Weise haben unheimlich Zulauf bekommen. Oder auch schon früher im Norddeutschen Rundfunk. Ich habe ja mal bei der Satire-Sendung angefangen. Da haben wir so alle 5 Jahre mal die Reichsbürger besucht. Das waren 2 in Hannover. Die haben uns die Pässe gezeigt, die sie selbst gebastelt hatten. Die hatten so lustige Uniformen, ihre Fahnen und sagten, die Bundesrepublik wäre eine Erfindung, wäre nicht legitim. Und wir haben da so unsere Filme gemacht. Dass sich die Welt so wandeln würde, das tut weh. Das tut jemandem weh, der die Welt so bereist hat. Gerade weil ich die Welt natürlich unheimlich liebe und schätze und die Freiheit auch so verinnerliche und nichts mehr schätze als die Freiheit. Und letztlich, wie viele Menschen so gemeinsam haben überall auf der Welt. Mhm. Und das jetzt einstürzen zu sehen, ist sehr hart. Mhm.
Dass wir alle quasi auch irgendwie verbunden sind, das stellt man ja, glaube ich, auch fest, wenn man viel reist, ne? Also irgendwie, ja, hängt man zusammen,
unbedingt,
gemeinsam.
Ja, es ist so, häufig auch sprichst du ja die Sprache nicht. Und das ist eine der größten Ängste auf Reisen. Was denn, wenn ich die Sprache nicht spreche, wenn ich mich nicht verständigen kann? Aber du siehst Menschen dann an, im Zugabteil beispielsweise, sitzt den gegenüber. Ich hatte das bei einer Reise durch Usbekistan an den Aralsee. Saß Männern gegenüber, wir haben verschiedene Dinge, Usbekisch, Armenisch, glaube ich, Russisch kam auf, ich kannte nur russische Schimpfwörter und ich habe es auf Deutsch, Englisch, Französisch, wir fanden keine Sprache, aber wir haben uns so angesehen und dachten uns, wir kennen uns irgendwie, also konntest die Typen einschätzen, sie mich, glaube ich, auch, sie haben dann ihr Essen mit mir geteilt, unheimlich frittiertes Fisch, Süßes. Ich hatte nur Kekse dabei, das war mir sehr peinlich. Und wir haben dann gelacht, nicht getanzt, aber Tee zusammen getrunken, glücklicherweise keinen Wodka in dem Abteil, obwohl sich jemand den Hals schnipste. Und das ist das internationale Zeichen für, komm, wir besaufen uns jetzt bis in den Boden. Gleiches ging mir in Indien so oder manchmal auch in Afrika oder Südamerika. Du erkennst dich wieder, du erkennst gewisse Charaktereigenschaften und das verbindet so sehr und schafft auch so viel Verständnis für Kulturen, die zu uns kommen, weil es vielleicht gerade in ihrem Land schlechter läuft.
Mhm. Dennis, auch eine Frage, die dir oft schon gestellt wurde, aber vielleicht hast du ab und zu ja auch unterschiedliche Antworten. Die Frage nach dem Platz, wo du unbedingt nochmal hin möchtest. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine bisherigen Reisen, gibt es einen Ort, vielleicht auch einen Menschen oder mehrere Menschen, die du gern nochmal sehen würdest?
Ich würde unheimlich gerne wieder zu meinem Guru nach Rishikesh. Mhm. Ich habe da so ein Hippie-Place.
Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Eines Ashrams. Dort saß ich mit Swami Sudhirananda, der mir Meditation beibrachte. Und wir schlossen beide die Augen und er sagte, ich solle alles loslassen mit ganz tiefer, sonorer Stimme. Irgendwann hopsten die Affen um uns herum und wir hörten nur noch die Glocken und die leisen Geräusche über den Fluss, die so aus dem Himalaya kommen. Also dahin beame ich mich immer wieder. Ich möchte dahin gerne wieder zurück. Und dann gibt es auf meiner persönlichen Landkarte so viele kuriose weiße Flecken. Also ich wohne in Hamburg seit eh und je, war aber noch nie in Dänemark. Das ist, ich weiß nicht, eine Stunde entfernt, alle fahren dorthin, winters wie Sommer, ich noch nie. Ich würde gerne mal Venedig sehen, ich war noch nie da. Ich war nie auf dem Oktoberfest, auch wenn die ganze Welt sagt, oh, Germany, Oktoberfest, und ich war nie da.
Du warst noch nie auf Schloss Neuschwanstein?
Nein, Neuschwanstein erleben. Und vieles andere. Mhm. Das, ja, Birma, Myanmar, eins der drei sozusagen im Moment schwierig. Ich habe eine ganz wilde Idee, die mich irgendwann mal in den Kongo führen soll, was im Moment relativ unmöglich ist, dorthin zu gehen, zumindest inzwischen als Familienvater, wenig weise. Und mein Wunsch wäre irgendwann mal, ja, mit meinem Sohn zusammenreisen zu können beispielsweise. Mhm. Der sehnt sich sehr nach Afrika, klar, Tiere, Safari und mehr. Den Kilimanjaro besteigen, auch das war mir noch nicht vergönnt.
Da steht also noch einiges an. Dennis, vorletzte Frage. Mich faszinieren tatsächlich immer so ein bisschen die Lebensphilosophien der Menschen. Jetzt hast du bisher so unfassbar viele auf dieser Welt, könnte ich mir vorstellen, kennengelernt. Gibt es eine, die bei dir besonders hängen geblieben, in Erinnerung geblieben ist?
Es war ein verblüffendes Erlebnis in Bangalore, in Indien. Ich habe die Frage beantworten wollen, kann man Atomwaffen essen? Es ging relativ pathetisch darum, Indien ist eine Atommacht, das sehr viel Geld in die Rüstung gibt und gleichzeitig wissen wir, und das ist kein Klischee, dass es neben all dem Glitzer und neben all dem Prunk auch sehr viele sehr arme Menschen gibt. Ich habe da beispielsweise die Ghettos besucht, die Armenviertel sehr intensiv. Und ich war dann bei einem Physikprofessor, einem Atomphysiker in Bangalore, kam rein in sein Büro und der hatte eine Weltkarte dort hängen. Und die hat mich irritiert, die hing nämlich auf dem Kopf, also Indien ragte so oben wie ein Rüssel aus der Welt heraus. Alles war vertauscht, die Pinguine und die Eisbären. Ich sagte, entschuldigen Sie, Herr Professor, die Karte hängt falsch herum. Und er meinte, warum glauben Sie, die Karte hängt falsch herum? Na, ich meinte, weil Nordpol müsste ja oben und Südpol. Glauben Sie wirklich, es ist so? Glauben Sie, das Universum hält sich an das, was wir Menschen so denken? Glauben Sie, unsere Welt ist wirklich so herum im Kosmos aufgehängt? Oder könnte sie nicht anders herumhängen? Stehen wir vielleicht alle auf dem Kopf? Das war so ein verblüffender Wissenschaftsmoment, wo sich in mir einiges gedreht hat.
Also, das glaube ich.
Ich liebe es einfach, als Journalist überrascht zu werden, von anderen zu lernen. Ich sage immer, ich reise nicht als Wissender um die Welt, sondern meist als Fragender.
Immer zum Ende dieser Sendung haben wir eine und dieselbe Frage, die lautet, was für dich persönlich Glück bedeutet. Und jetzt finde ich es ganz spannend, denn ich habe gesehen, eine Reise hatte ich mal nach Thailand geführt, wo du, wie du schreibst, ein ganz seltenes Gefühl erleben durftest, nämlich genau eben das Glück. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet für dich persönlich denn Glück? Hat es auch was mit dieser Reise zu tun?
Damals war es das Glück, sich an eine Elefantenhaut zu schmiegen und mit einem Elefanten baden zu gehen. Also ich habe mit den Tieren, mit mehreren in einem Fluss gebadet, auf einer Farm, wo gerettete, verletzte, misshandelte Tiere aufgepäppelt wurden und gepflegt wurden bis zum Tod. Und dieses Gefühl, dass mich dieses große Tier die ganze Zeit hätte zerschmettern, zerquetschen können, aber gleichzeitig so mit so einer großen Behutsamkeit behandelte, hat für mich tiefes Glück und Wärme bedeutet. Ich habe darüber dann einen Roman geschrieben, einen Elefantenroman. Es sind diese Erlebnisse, es sind diese Szenen, diese Abenteuer, die für mich einfach mehr Glück bedeuten als alles Materielle, was ich erleben könnte.
Dennis Gastmann war heute mein Gast. Es gäbe noch so viel zu besprechen, aber da würde ich einfach auf dein aktuelles Buch verweisen. Ich hoffe, da kommen auch noch ein paar mehr. Der blaue Lampignon. Mehr über dein Leben, über deine bisherigen Reisen gibt es dort zu sehen. Und ich hoffe, dass wir uns, ich würde einfach mal sagen, in 5 Jahren mal wieder treffen. Denn ich würde behaupten, in 5 Jahren tut sich bei dir einiges.
Und darf ich sagen, wer mich wieder treffen möchte, im unentdeckten Zirndorf bei Nürnberg, lese ich Anfang April, am 4. April.
Genau, das stellen wir noch auf die Homepage bei uns. Und es gibt, ich glaube, übers Jahr verteilt noch ein paar andere Termine, aber 4. April ist hier bei uns im Sendegebiet und da sollte man auf jeden Fall vorbeischauen.
Super, dank dir.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.